Deutschlandfunk Kultur Interview.
Chinesische Investments, die waren viele Jahre sehr willkommen in Deutschland. Das beste Beispiel dafür ist Duisburg. Der größte Binnenhafen Europas, der wurde in den vergangenen Jahren auch mit Hilfe chinesischen Geldes weiter ausgebaut. Das stagniert jetzt. Und jetzt gibt es eine Äußerung des Bundespräsidenten, Sie haben sie vielleicht in den Nachrichten schon gehört, der mit der Erfahrung von der Abhängigkeit durch Russland gesagt hat und gewarnt hat vor einer einseitigen Abhängigkeit von China. Die Lehre sei, dass man kein Vertrauen mehr in die Maxime setzen könnte, Wandel durch Handel, die sei zerstört. Wie sinnvoll sind die neuen Sicherheitsbedenken auch gegenüber China? Und gerade beim versuchten Einstieg, der heute im Bundeskabinett debattiert wird, chinesischer Firmen im Hamburger Hafen. Wie könnte ein Kompromiss aussehen? Darum soll es jetzt gehen im Gespräch mit Professor Markus Taube. Er lehrt Wirtschaft, Schwerpunkt China an der Mercator School of Management der Uni Duisburg-Essen und ist außerdem Co-Direktor des umstrittenen Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr in Duisburg. Denn diese Institute sind seit dem Machtantritt von Xi Jinping sehr auf einen Kurs ausgerichtet, der die Verschärfung, die Verstärkung Chinas Macht in der Welt betrifft. Und als China-Kenner ist Markus Taube auch im engen Austausch mit der Duisburger Hafen AG. Jetzt ist er am Telefon. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, grüße.
Statt mit 35% soll sich der chinesische Staatskonzern COSCO jetzt mit nur 24,9% am Hamburger Hafen beteiligen. Das heißt, er hat dann keine Sperrminorität. Aber vor allem Vertreter von Bündnis 90 Grünen und FDP sind auch mit diesem Kompromissvorschlag weiterhin unzufrieden. Zu Recht?
Meines Erachtens nicht. Mit diesem Minderheitsanteil, den wir ja schon mal vorher hatten, verliert COSCO entscheidende Einflussnahme auf das Management. Nach Aussagen von HLA wird COSCO keinen Zugang zu Daten bekommen. Also die IT-Infrastruktur, die Datenstruktur, all das bleibt in deutschen Händen. Und das ist für mich ein zentraler Punkt. Wir sollten eben auch einfach bedenken, es wird nicht einfach ein Teil des Hamburger Hafens verkauft, sondern es geht um das Tollerort-Terminal. Das ist das kleinste Terminal überhaupt des Hamburger Hafens. Und dort wird die Betreibergesellschaft, nicht der Hafen per se, sondern die Betreibergesellschaft zu einem Anteil von 24,9% an einen chinesischen Partner oder mit einem chinesischen Partner geführt. Ein chinesischer Partner, der übrigens bereits jetzt den Großteil der Containerschiffe stellt, die an diesem Terminal abgefertigt werden.
Sie haben ja nicht nur im chinesischen Wuhan studiert, der Partnerstadt von Duisburg, wenn ich nicht irre. Sie haben auch an diversen chinesischen Universitäten gelehrt, sprechen also auch Chinesisch. Hören Sie da Reaktionen aus China auf diesen Kompromissvorschlag, der da jetzt hier vorliegt?
Also momentan ist das noch nicht im öffentlichen Raum. Das wird kaum diskutiert. Ich kann Ihnen aber sagen, was höchstwahrscheinlich passieren würde, sobald das hochkommt. Da wird man wahrscheinlich sehr wenig schmeichelhaft für Deutschland davon reden, dass Deutschland eigentlich gar kein mündiger Akteur mehr sei und man mit dieser Blockade einfach nur einem US-amerikanischen Diktat folgen würde. Und von daher wird das chinesische Narrativ verstärkt, dass die USA im Endeffekt China weltweit blockieren. Und jetzt hätte man eben das Beispiel Deutschland.
Mhm. Sie arbeiten und leben ja in Duisburg. Das ist die Stadt in Deutschland, wissen vielleicht nicht alle, die engsten Beziehungen zu China hat. Wie kommt das?
Nun, es sind sehr enge Beziehungen. Das heißt nicht unbedingt, dass die wirtschaftlichen Beziehungen sehr, sehr eng sind. Duisburg ist die Stadt, die als allererste eine Städtepartnerschaft hatte mit Wuhan. Der Duisburger Hafen hat eine ganz zentrale Rolle gespielt bei der Entwicklung eigentlich der eisernen Seidenstraße, das heißt der Eisenbahntrasse zwischen China durch Zentralasien nach Europa. Hier sind die ersten Testzüge bereits 2 Jahre vor Beginn der eigentlichen Belt and Road-Initiative, der neuen Seidenstraße-Initiative gefahren worden. Und seitdem hat Duisburg einfach versucht, sich zu engagieren und die wirtschaftliche Dynamik, die aus China gekommen ist, zu hebeln für die eigentliche wirtschaftliche Entwicklung.
Sie haben die Initiative Neue Seidenstraße angesprochen. Wir wissen ja, dass die Chinesen sie nutzen zum Ausbau ihrer Wirtschaftsmacht in vielen Teilen der Welt. Und das ist ihnen ja so wichtig, dass Präsident Xi im März 2014 nicht Berlin, sondern Duisburg besucht hat. Und Häfen wie Kraftwerke, Pipelines, Straßen, Flughäfen, die sind Teil dieses Globalisierungsprojektes chinesischer Prägung. Muss man das nicht kritisch sehen? Jetzt ist das ja ein bisschen blockiert durch den Krieg Russlands, können da nicht mehr alles in einem Rutsch durchfahren.
Ja, ist vollkommen richtig. Ich meine, die Belt and Road Initiative ist sozusagen die außenpolitische Manifestation des chinesischen Traums. Und das ist ein nationalistisch, patriotisches, populistisches Gebäude, mit dem man einfach Chinas Rolle im 21. Jahrhundert skizzieren will. Und da geht es um sehr, sehr viel Selbstbewusstsein, um auch die Idee, nachdem China ja zwei Jahrhunderte hinweg in erster Linie westliche Impulse aufgenommen hat. Und da hat Wandel durch Handel sehr wohl funktioniert. Und nach 200 Jahren sagt man jetzt einfach, wir wollen das umdrehen, wir wollen mehr Chineseness, wir wollen mehr chinesische Elemente im globalen System. Das ist die Idee und das kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Die Art und Weise, wie es geschieht und die Werte, die dahinter stehen, kann ich allerdings nicht teilen.
Denn insbesondere seit dem Ukraine-Krieg befürchten Kritiker chinesischer Investitionen in Deutschland ja, dass der Einfluss auf grundlegende Infrastruktur zu groß werden könnte. Sie haben schon gesagt, also Beispiel Hamburger Hafen, die haben da keinen Zugriff auf die IT, aber ab wann wäre für Sie denn eine rote Linie erreicht?
Ja gut, also ich meine, wir haben dieses wunderschöne Beispiel, wo offensichtlich Gazprom ja unser Gasnetz komplett beherrscht hat. Das ist, ich weiß nicht, wie es dazu kommen konnte, ist mir vollkommen unverständlich. Das sind Dimensionen, die dürfen nie wieder geschehen. Es geht im Endeffekt tatsächlich um kritische Infrastruktur im Sinne von Versorgung, aber eben auch um Datenhoheit. Und da geht es um Themen wie 5G definitiv, also unsere Telekommunikationsnetze. Es geht um die Stromversorgung, ganz, ganz entscheidender Punkt. Da dürfen wir einfach keine Abhängigkeiten aufkommen lassen. Da müssen wir einfach sicher gehen, dass auch mit einem breiten Sicherheitskorridor hier keine ausländischen Mächte zu starken Einfluss gewinnen oder in eine Position hineinkommen, aus der heraus sie Deutschland erpressen können oder Europa.
Kurze Frage.
Wie gesagt, ich sehe das für den Hamburger Hafen momentan nicht gegeben.
Markus Taube, Professor für Wirtschaft mit Schwerpunkt China an der Mercator School of Management der Uni Duisburg und Co-Direktor des umstrittenen Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr in Duisburg hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen für das Interview.
Ich danke Ihnen.